herzlich willkommen zum dritten Podcast der Reihe Extra Kurz vom 2.8.2018. An den Mikrofonen, wie immer, der Bex und der W3B und natürlich ich auch noch dabei. So, los geht's. Heute, nach etwas Verspätung, die letzte Sendung liegt ja schon ein paar Tage zurück, aus zeitlichen Gründen, aber dafür haben wir ein paar tolle Themen. Wir könnten ja mal kurz einen Abriss machen, was euch heute erwartet. Es wurde sich gewünscht, einen kleinen Abriss unserer Urlaubserlebnisse, natürlich nicht so, wie man das kennt, sondern die Highlights davon. Wir haben was Technisches dabei, Logitech-Tastaturen als Teaser. Wir wollen die Vorteile von digitalen Dokumenten auf Reisen besprechen. Es gibt ein Status-Update zum Dokumentenmanagementsystem mit dem iX500. Ich habe noch eine kleine Gegenüberstellung, Waze versus Maps. Ja, Stefan hat eine Geschichte zu einem Audi S3, Langstreckentauglichkeit. Ich werde noch was sagen zu Datensicherung auf Reisen. Und ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann könnten wir noch irgendwas über Automatisierung von Servern erzählen. Mal sehen, das kommt auf unsere Lust und Laune an, vielleicht auch auf die Zeit, wie lange wir das machen können. Stefan.
Ja.
Ja, W3B, du wolltest was sagen?
Nein, wir wollten eigentlich...
Dann darfst du nicht aufs Knöpfchen drücken.
Deine Themenvorstellung etwas abkürzen, weil so. Wir uns jetzt nicht künstlich unter Druck setzen wollen.
Ja, ach so, aber wenn wir uns nicht unter Druck setzen. Ich kann nur eins, entweder lese ich Workflow oder Telegram.
So. Wie klein ist dein Bildschirm?
Der ist hier 21 Zoll.
Dann schieb das Fenster einfach daneben.
Okay. So, los geht's.
Leg doch einfach mal los. Du hast das erste Thema
schon angesprochen. Genau.
Du hast eine neue Drohne.
Oh nein. Ich habe eine neue Drohne. Eine kleine Kampfdrohne. Wie ihr wisst, bin ich ja seit vielen, vielen Jahren doch eher Drohnenbastler. Also alles von Grund auf von null an gelötet und gebaut und gemacht. Aber ich habe mich tatsächlich hinreißen lassen, weil es ein schönes Schnäppchenangebot gab, mir dann doch mal eine DJI Mavic Air zu leisten. Mhm. Wer es nicht kennt, das ist quasi die Mittelklasse der Kaufdrohnen oder Quadrocopter oder wie man sie nennen will. Ich nenne sie hier heute mal Drohnen, obwohl das eigentlich nicht ganz korrekt ist. Aber damit werden die meisten besser was anfangen können. Warum? Weil diese Art von DJI, die Mavic Air, verdammt klein ist. Das bedeutet, man kann sie super zum Wandern mitnehmen. Bisher war es im Prinzip so, dass wir in Urlaub gefahren sind. Da war der Kofferraum mit Copterzeug voll, so 13 Zoll Propeller, und passte nichts mehr rein. Und jetzt ist es eben so, dass ich den Copter zum Wandern mitnehmen will, also als Zusatzgepäck. Und das hat sich tatsächlich auch so bewahrheitet. Im Moment ist es so, dass die Drohne nicht in meinem Besitz ist. Das liegt einfach daran, dass er einen klitzekleinen Unfall hatte. Ausflugsort war Norwegen. Kurz vorher die Drohne gekauft. Warum? Einfach Landschaftsaufnahmen zu machen in sehr hoher Qualität, sei es Video oder Bildmaterial. Für 3 Wochen Urlaub, ich habe mal zusammengerechnet, sind es um die 600 Bilder. Das sind zusammen mit Videomaterial ungefähr 145 Gigabyte Videomaterial. Dann, die Bilder kann man jetzt vernachlässigen. Müsste mal noch jemand schneiden. Müsste. Hoffentlich macht es jemand. Okay. Wer sich vielleicht so eine Drohne kaufen will, der sollte sich ein paar Sachen vorher überlegen. Das erste ist, Der Preis?
Abschließen.
Dazu kann man noch, ja, also erstmal technisch gesehen, was braucht man? Ich mache jetzt einfach mal so für drei, für so einen dreiwöchigen Urlaub gilt einiges zu beachten, dass wir natürlich im Ausland die rechtlichen Vorschriften, Norwegen ist da relativ liberal dazu, ist ähnlich wie in Deutschland, aber man hat keine Markierungspflicht, wo, also es muss keine Adresse dran und so ein Zeug. Man kann fast überall fliegen, außer das militärische Sperrgebiet und ein, zwei Flughäfen und naja, das Übliche. Dafür hat man ja Apps. Aber im Wesentlichen sieht man es da recht locker. Also eigentlich ein gutes Land, um noch um zu fliegen. Noch, wir werden es sehen. Das Zweite ist, die Haftpflichtversicherung, die ist äußerst wichtig, gerade bei Personenschäden oder wenn die Drohne halt runterfällt, dann sollte die schon vorhanden sein, macht einfach Sinn, das zu machen.
Gibt es irgendwie eine Webseite, wo man das nachschlagen kann, diese Sache mit den rechtlichen Bestimmungen in anderen Ländern? Das klingt jetzt so, also ist klar, für Deutschland gibt es verschiedene, relativ viele Pflichten, die man hat als Drohnenflieger. Du weißt jetzt über Norwegen, weil du dich vorher informiert hast, aber kannst du vielleicht, sofern verfügbar, später in die Shownote packen, irgendwie so eine Webseite, wo man, wenn es sowas gibt, das nachschlagen kann? Ich fliege mit meiner Drohne in das europäische Ausland. Muss aber Folgendes beachten. Gibt es da sowas?
Ja, das gibt es in der Tat. Es gibt also mehrere Seiten, die sich darauf spezialisiert haben, wie immer. Also im ersten Schritt natürlich gucken, deckt die Haftpflichtversicherung überhaupt europäisches Ausland ab? Oder überhaupt Ausland in dem Moment, wo darf ich überhaupt fliegen mit der Versicherung? Es gibt Versicherungen, die sind in der normalen Haftpflichtversicherung inkludiert, haben aber Probleme damit, wenn man außerhalb von Modellflughäfen fliegt. Wenn ich natürlich mit einer Videodrohne über Modellflughafen fliege, macht nicht ganz so viel Sinn.
Nimmst Modellflughafen auf.
Nimmst Modellflughafen auf und da hat sich dann, naja, das machst du einmal und dann ist es ja auch langweilig. Nee, gibt's, es ist ziemlich gut dokumentiert. Besser ist, man nimmt die deutsche Drohnenverordnung, das ist so ein nettes Faltblatt, da sieht man schon alles drin. Und das ist schon ziemlich scharf. Und wenn man sich daran hält, dann kann man eigentlich im Ausland fliegen. Ich mache ein paar Ausnahmen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel Österreich. Also da habe ich ein bisschen quer gelesen. Ich habe jetzt keinen Österreich-Urlaub vor mir, aber aus der Erinnerung möchte ich dort jetzt nicht mit einem Kopter hin, weil die sind sehr, sehr scharf, also ganz übel. Das Zweite ist, also Drohnenverordnung ist ganz wichtig. Nur kurz angeschnitten, was wichtig ist, wenn ich damit fliegen möchte, also fliegen im Sinne im Flugzeug transportieren, vorher unbedingt bei der Fluggesellschaft informieren, was dort die wichtigen Sachen sind. Kann ich sie überhaupt mitnehmen? Wie müssen die Akkus transportiert werden? Und so weiter und so fort.
Ja, was ich noch kurz einschmeißen wollte, ich habe hier so eine Versicherung von der DMO, oder wie das Ding heißt, darf ich DMO da in der EU fliegen?
Tatsächlich, die DMO-Versicherung erlaubt das, da hast du keine Probleme, ich glaube, die macht irgendwie jetzt mittlerweile bis 3 Millionen Versicherung und so weiter, du musst dich aber an ein paar Regeln halten, wie zum Beispiel nur auf Sichtflug und so weiter und so fort. Das ist eine der Versicherungen, die zum Beispiel eine sehr gute ist und relativ günstig, ich glaube 39 Euro im Jahr, das haben viele.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden bei dem Preis, ne? 39 Euro.
Ja.
Wenn so eine Drohne
die kann man einfach Euro mitlaufen kostet. Lassen. Genau, genau, genau. Genau, im Preis davon. So, kommen wir mal zum Gerät selber. Für das normale Fliegen sollten mindestens, also ein Akku Flugzeit ca. 20 Minuten, grob geschätzt natürlich. Nur abhängig von Wetter und eigenen Flugfähigkeiten. Das bedeutet, wenn man einen Wandertag unterwegs ist, sollten mindestens 3 bis 4 Akkus in der Tasche sein, damit man auch ohne weiteres auch mal zweimal in die Luft gehen kann. Mehr wird es dann am Tag meistens nicht, kann man mehr nicht machen. Also ich habe 5 Akkus dabei gehabt und habe 4 in der Regel gut genutzt. Den 5. hatte ich dann als Backup. Man kommt sicherlich auch mit 3 Akkus klar, aber hier empfehle ich lieber, meinen Akku mehr mitzunehmen.
Was wiegt denn so ein Setup?
Was war jetzt mit dem Setup? Habe ich akustisch.
Ich sag nicht. Was wiegt denn so ein Setup also, aus 5 Akkus, also, Ladegerät meinetwegen und die Drohne?
Naja, das ist eine gute Frage. Also der Copter wiegt irgendwie, ich glaube, so 800 Gramm oder so. Und die Akkus würde ich jetzt mal so auf, keine Ahnung, 100 Gramm schätzen. Ja, mit 1,5 Kilo bist du irgendwie dabei. Die Fernbedienung, die wiegt so viel wie ein Akku. Und das Telefon hast du sowieso mit dabei. Das würde ich jetzt nicht mitzählen. Also gewichtsmäßig im Wanderrucksack ist es nicht mehr als eine Spiegelreflexkamera ohne Objektiv, also ein ordentlicher Body. So, da mehr ist es nicht.
Das Vorteil? Ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie früher. Also da du dich ja auf die Menge der Akkus einschränken musst, früher hatte man einen Analogfilm in der Kamera und vielleicht noch ein oder zwei Ersatzfilme dabei. Da müsste man sich das Motiv schon sehr genau überlegen, weil sonst ist der Film leer, aber noch Urlaubswandertag übrig. Und jetzt hast du eine hinreichend kleine Menge an Akkus, die eine definierte Flugzeit nur halten. Muss man sich jetzt die Szenerie genau aussuchen, wo man die Drohne steigen lassen möchte, weil wenn du hinter den nächsten Berg wanderst und kommt noch eine schöne Stelle, wo du noch einen Drohnenumflug haben möchtest. Also so ein bisschen hat das diesen Charme von früher.
Ja, wobei man sagen muss, 5x 20 Minuten ist auch ausreichend. Also du willst nicht so lange fliegen. 20 Minuten Flugzeit ist schon sehr, sehr lang. Mhm. Und da kannst du schon ein bisschen was machen. Ich habe viel Zeit damit einfach verschwendet, um einfach auch zu probieren, Funktionen auszuprobieren. Das wurde hinten raus immer weniger. Da wusste ich genau, wo ich drücken muss, dass das passiert. Dann kann man so eine Location mit maximal 1,5 Akkus eigentlich auch abfrühstücken. Das passt dann schon.
Du hast also die Drohne zum ersten Mal richtig im Urlaub im Einsatz gehabt. Hier ist die war ja
Richtig. Liegt einfach daran, du kannst in Deutschland oder du musst halt, Deutschland würde ich sagen, in meiner Region ist es halt schwierig, alle Funktionen mal auszuprobieren. Irgendwie Zeitgründe und so weiter und so fort. Ja, ich kann es nur empfehlen. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Speicherplatz. Ich bin angereist mit 4 32 GB SD-Karten. Warum 32? Warum nicht größer? Warum so viele Karten? Liegt einfach daran, dass ich mir überlegt habe, wenn ich eine 64 GB Karte nehme und bei 62 GB stürzt mir der Kopf dann in irgendeinen Graben, dann sind alle Videos weg. Deshalb bin ich der Freund von kleinen, aber nicht zu kleinen Speicherkarten. Das bedeutet, 32 GB kommt man gut über 2 bis 3 Tage. Wenn sollten die verloren gehen, kann man es noch überleben. Wenn man kein Backup fährt. Zur Datensicherung sage ich nachher noch mal ein bisschen was. Ich habe in den 3 Wochen 4 Karten tatsächlich komplett bis randvoll gemacht. Mehr ging nicht. Die letzte Karte musste ich tatsächlich ein bisschen sparen. Ich hätte die erste auch wieder löschen können, weil ich ein Backup-Konzept hatte, habe es aber dann nicht gemacht. Außerdem hat sich der Flugurlaub um eine halbe Woche verkürzt, weil ich den Copter gecrasht habe. Unverschuldet, möchte man sagen. Genau. War so eine kleine blöde Situation. Auf 1000 Meter Höhe, auf so einem Plateau, Fluss, links und rechts ein paar Berge, aber nicht groß, eher Hügel, wenig Wald, also wenig Bewuchs, auf 1000 Meter ist nicht mehr so viel. Und hatte einen Signalverlust bei so 300 Meter Entfernung, was eigentlich in der Regel nicht passiert. Und wenn der Copter im Standardmodus fliegt, erkennt er nach ein paar Sekunden, dass du keine Kontrolle mehr drüber hast, dass er kein Signal mehr hat und setzt die Funktion Returning Home an, Returning to Home, RTH, steigt bei mir auf 30 Meter und kommt dann auf direkten Weg zurück. Genau das hat er auch getan, ich war also auf 5 Meter über dem Fluss oder ein bisschen daneben, ist dann auf 30 Meter gestiegen und flog schon fleißig auf meine Richtung zu. Ich sah ihn schon. Als auch das Videobild wiederkam, ich freute mich schon, okay, Finger weg von der Fernbedienung, was willst du da machen? Das Ding kommt ja zurück, ist ja das Beste, was man machen kann. Als ich die Meldung aufs Display kriege, dass er Probleme mit dem ESC hat und jetzt mal landen möchte, und zwar ziemlich dringend. Ja, das ist der Electronic Speed Controller, also der Controller, der die Motoren steuert. Mhm. Das war die Fehlermeldung. Und es gibt an der Fernbedienung so eine Pause-Taste, womit man eigentlich jegliche Funktionalität unterbrechen kann. Die hat ja nicht funktioniert. Er hat also auch knallhart, ich habe es in den Logs gesehen, das ignoriert. Der hat das also bekommen und hat gesagt, nö, Landevorgang wird nicht abgebrochen. Und ich lande. Blöderweise war er genau über einem reißenden Fluss. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, was passiert. Er landete in einem reißenden Fluss, stellte auch sogleich seine Motoren ab, als er null hatte, und ging auf Tauchfahrt. Woher ich das weiß, ich habe den Kopter wiedergefunden, aber dazu auch gleich noch später. Das bedeutet, er hat noch ungefähr 3 Minuten später die schöne Unterwasserwelt Norwegens aufgenommen, in 4K. Nein, genau. Ich also Klamotten aus, eine Hand Remote und Telefon, weil dort die GPS-Position, die letzte verfügbare GPS-Position ist. Gibt so eine nette Funktion, die nennt sich Finde Drohne. Man könnte da noch einen Pieper anmachen, habe ich mir aber schon gedacht, das lohnt nicht im Fluss. Und das Signallicht wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja, und wirklich mit viel, viel Glück, also in einen 8 Grad kalten Fluss rein.
Das ist mal Technik-Nerds, oder?
Das ist völlig bekloppt. Im Nachhinein war es bekloppt. Und den zu finden war mehr als Glück, weil die letzte GPS-Position ist in einem Fluss nicht die Position, wo der Kopter sich befindet, sondern das ist nur da, wo er runtergegangen ist. Strömung und so. Ja. Glücklicherweise hat er sich ungefähr 10 Meter von der Position flussabwärts an einem riesen Stein verkeilt. Und ich sah es nur, weil das Wasser war ja schön klar. Und als das Bibbern kurz nachließ, habe ich was Weißes gesehen, dachte, Mensch, das gehört hier nicht hin, das ist meine. Okay, Kopter geborgen, an Rand und geschaut, ja, sieht erstmal nicht so schlimm aus. Haben nicht angemacht, ist klar, erstmal Akku abgemacht und sind dann erstmal wieder in Richtung Heimat gewandert zum Zeltplatz. Ja, da war er sogar ein bisschen trocken, dachte ich, ach, starzten einfach mal gucken, was passiert, schlimmer kannst du nicht werden. SD-Karte natürlich vorher rausgenommen und ausgelesen, funktionierte 1A. Und dann habe ich schon vorher im Prinzip das Video gesehen, was er dann in seinen letzten Sekunden gemacht hat. So, Kopter ging an. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Klasse, klasse. Gimbal bewegt sich, Self-Test, außer der ESC. Der auch den Fehler hatte, hat also die Motoren nicht mehr bewegt. Aber alle anderen Funktionen waren 1A da, das Gimbal hatte schön ausgeglichen, man konnte es also noch als Steadicam irgendwie nutzen und schön, also Kopter sozusagen erledigt. Gut, ja, SD-Karte hat noch fleißig aufgenommen, Flugdaten gerecordet und das Schöne ist, man kann bei DJI, und das ist so vielleicht mal eine wichtige Sache für unsere Hörer, wer also vorhat, einen Kopter sich zu holen. Man hat danach, ich glaube, 24 oder 48 Stunden Zeit, ich glaube, es sind nur 24, um sich nach Aktivierung der Drohne zu entscheiden, ob man ein CarePack, also heißt es CarePack, ja, bei Apple ist CarePack, oder? Eine Versicherung. Also,
bei Apple heißt es Apple Care. Aber,
ja, also sowas in der Art, weiß jetzt nicht, wie es genau heißt.
Irgendwas von DJI anbietet.
Ja, von DJI, so also eine Versicherung. Legt man irgendwie 99 Euro auf den Tisch und hat damit die Versicherung. Wenn man zu blöd ist, das Ding zu steuern, dann kriegt man eine neue mit ein paar Auflagen und die sind wichtig. Glücklicherweise habe ich die Auflagen vorher gelesen, sonst hätte ich nämlich den Sprung ins kalte Wasser nicht gemacht. Man kriegt eine neue Drohne für 89 Euro, egal was passiert. Also ob die gewassert ist, ob man sich draufgesetzt hat oder sonst irgendwas. Ja. Mit der Versicherung. Also das bedeutet 189 ausgegeben und man hat ein neues, gutes Stück. Aber nur, wenn man die alte einschickt. Und das ist der Pferdefuß. Wenn man das Ding also im See versenkt, schade, schade. Dann ist sie weg. Hm. Warum machen die das? Logisch, Sinn, damit ihr das...
Genau. Das könnte man ja ganz die sich weg zaubern lassen und dann...
Genau. Ja. Oder man hat die alte als Ersatzteil im Schrank und lässt sich eine neue geben und so weiter und so fort. Also auch ein bisschen Glück gehabt. So, beim Auswerten war mir noch nicht klar, warum das Ding eigentlich runtergekommen ist. Deswegen dachte ich mir, es ist besser, das Ding irgendwie zu finden, um zu gucken, als dass es weg ist und dann ist es halt weg. Wäre blöd. Ich war der Meinung danach, okay, es ist ein technischer Defekt, kein Pilotenfehler. Warum kann ich das so einfach sagen? Ganz einfach, weil im Moment, als das Ding runtergegangen ist, ich gar nichts an der Fernsteuerung gemacht habe. Er war ja im Returning-to-Home-Modus. Und da habe ich mir ja gesagt, okay, er macht das ja alleine, so lange, bis ich ihn, keine Ahnung, 20 Meter vor mir habe, dann kann ich es abbrechen und dann kann ich ihn selber wieder steuern. Also habe ich ihn machen lassen. Das bedeutet, in dem Moment habe ich gar keine aktive Steuerung übernommen. Muss also irgendwas Technisches gewesen sein. Der Akku war es auch nicht, oder war es zumindest offensichtlich nicht, weil ich max 5 Minuten in der Luft war. Kein Problem, der hatte noch 50% und nach Minute 9, also ich glaube Minute 9, Sekunde 8, hatte ich noch 50% Akku und eine Sekunde später hatte ich nur noch 0% Akku. Wie geht das? Und das war der Grund, warum der gelandet ist. Also technisches Ding. So, jetzt habe ich den netten Support kontaktiert. Das muss man auch mal sagen. Der Support hat relativ, also per Chat zu normalen Arbeitszeiten sehr schnell reagiert. Hat mir einen DHL-Aufkleber geschickt per Mail. Da habe ich das Ding Montag oder Samstag in die Post gepackt. Letzten Samstag. Am Montag haben sie, oder Dienstag haben sie den bekommen. Und dass er angekommen ist, dass ich den angucken. Heute habe ich eine Mail bekommen, dass sie für die Auswertung, ob es ein Garantiefall ist oder nicht, die Flugdaten brauchen, haben mir eine schicke Anleitung geschickt, wie man die extrahieren kann. Das ist einfach nur ein Verzeichnis zippen und rüberschicken. Und mit einem Unfallfragebogen, okay, alles schick gemacht, hingeschickt. Ja, also und
hast du nicht gesagt, no matter what, auch wenn man sich auf die Drohne draufsetzt, wo es für
ja, auch das. Fliegt, dann, naja, weil ich den Garantiefall. So. Nein, weil ich die 89 Euro nicht ausgeben wollte ich bin doof, sondern hier liegt ein technisches Versagen vor. Das ist für mich kein Fall für meine Versicherung, sondern ist ein Garantiefall. So, und tatsächlich kam vor ein paar Stunden, also Mittag heute, eine Nachricht, ja, okay, Flugdaten angeguckt, Garantiefall, wir reparieren kostenlos, vielen Dank. Ja, ne? Wow. Also erstmal nice für die, ich habe einiges im Netz gelesen, ja, DJI-Support braucht so lange und ganz böse, alles schlecht, kann ich jetzt so erstmal nicht bestätigen, das ging schneller, als ich gedacht hatte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schnell wird es repariert und wann wird es losgeschickt. Spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Können sich da ruhig mal 2 Tage Zeit nehmen, das ist okay. Aber erstmal haben sie sauber reagiert, gut kommuniziert, waren also keine Textblöcke, sondern war menschliche Sprache und das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, ja. Hätte das jetzt nicht geklappt, hätte ich immer noch die Versicherungsnummer ziehen können und hätte dann so eine wieder gekriegt. Das passt schon. Also ich empfehle auf jeden Fall, wenn ihr das Fly-Combo-Paket nehmt, was ja irgendwie um die 1000 Euro kostet, dann rechnet mal noch die 100 Euro Versicherung ein. Dann fliegt man auch wesentlich beruhigter.
Und nochmal 89 Euro am besten zur Seite legen,
ne? Naja, nee.
Naja, wie oft kannst du das denn nutzen?
2-mal im Jahr. Ach. Also die Versicherung läuft ein Jahr, du kannst es dann verlängern. Ich weiß nicht, ob der Preis dann noch gleich ist oder irgendwie mehr oder weniger, keine Ahnung. Aber du kannst bis zu 2 im Jahr verkaufen.
Das klang jetzt so wie einmal darfst du für diesen Preis und so. Das ist ja eigentlich schade, dass es dann nur einmal pro Jahr ist, weil fürs erste Jahr quasi die Versicherung und dann müsstest du verlängern.
Genau.
Das ist ja die Versicherung, von der Stefan eben gesprochen hat, vielleicht dann spannender, oder?
Naja, die Versicherung, welche Versicherung, Stefan? W3B, hallo?
Ja, was, wie, wo?
Ah, du hast gerade, von welcher Versicherung hattest du gesprochen?
Das war bei der Drohnenversicherung.
Nee, ich habe gerade von der Versicherung gesprochen, die das bezahlen würde bei dir.
Ne, also das, ja, genau.
Den Crash.
Das Care-Pack quasi von DJI.
Genau, Care-Pack. Ich meine, wenn du einmal 100 Euro bezahlst fürs erste Jahr und kannst 2 neue bekommen für je 89 Euro, ist es ja ein guter Deal, finde ich.
Wenn man es ausnutzt, sicherlich.
Naja, ausnutzen, was heißt ausnutzen? Da kannst du ein bisschen aggressiver fliegen.
Ja, das stimmt schon, aber man muss auch davon ausgehen, DJI ist ja nicht ganz doof. Die sagen sich, wir vertrauen unserer Technik. Es ist schon ziemlich schwer, mit Flugmanövern das Ding kaputt zu machen. Also wenn du nicht im Sportmodus bist, sondern im normalen Modus, hat das Ding ja an allen Ecken Sensoren und du hast ja Kollisionsdetection. Du kannst nicht einfach gegen den Baum fliegen. Das geht erstmal gar nicht so ohne weiteres. Und dann dann ist es okay. Also die vertrauen schon ihren Geräten. Das halte ich für auch ein Qualitätsmerkmal und das würde ich auch so bestätigen.
Aber das Krasse ist ja eigentlich, dieser, so teuer ist so, ist so eine Drohne auch gar nicht. Weil wenn du es selber baust, bist du auch bei locker 1000 Euro.
Ja, aber du kannst es nicht für den Preis bauen. Das ist ja der Grund, genau, warum ich sie gekauft habe. Also erstmal, wie gesagt, wandern mit Drohne oder Drohne fliegen mit Wandern. Das muss man sich die Frage stellen. So, jetzt hoffe ich, dass sie in den nächsten Tagen wiederkommt. Und dann kannst du im Prinzip weitergehen. Generelle Erfahrung, also ich bin nach wie vor immer noch schwer begeistert. Das erfüllt im Moment alle Anforderungen, die ich habe, sei es Bildqualität, sei es Flugbewegung, Spaß, Fun, Größe, alles perfekt. Man muss sich ein paar Sachen noch kaufen, wie zum Beispiel ein Autoladegerät, wenn man viel mit dem Auto noch unterwegs ist, dass man die Akkus laden kann. Oder ich habe über Solar das Zeug geladen. Das kann man irgendwann auch nochmal ansprechen, wie das geht, sinnvollerweise. Wie man den Stromhunger am Abend stillen kann. Ja, das muss einem klar sein. Akku benötigt beim Laden circa eine Dreiviertelstunde. Ja, drei Akkus, ja, da ist schon ein bisschen Zeit weg.
Aber gibt es da nicht so Power-Ladegeräte, wo du drei gleichzeitig lädst?
Ja, genau, das gibt's. Habe ich aber nicht mitgehabt oder habe ich noch nicht. Wäre aber so das Nächste, dass wenn man irgendwo eine Stunde eine Steckdose schlauchen kann, dann kriegt man die auch voll. Das passt schon.
So. Aber du würdest es wieder kaufen.
Also ich würde es tatsächlich wieder kaufen. Ich werde mal versuchen, ob ich irgendwie mal Fotos machen kann und verlinke die mal, wie ich sie transportiert habe. Es gibt so kleine Softcases, da passt alles rein, also Kopter, Fernbedienung, Akkus. War mir aber zu groß und unflexibel. Ich habe im Prinzip alles einzeln transportiert. Den Kopter in einer kleinen Softcase-Tasche, die ist winzig. Die gibt es dazu im Flymore-Combo-Paket. Die gleiche übrigens nochmal für 5 Akkus. Und die Fernbedienung habe ich so in den Rucksack geschmissen. Und zwar alles in die Seitentaschen. Das bedeutet, ich habe kein Volumen des eigentlichen Wanderrucksacks verschwendet. Und das war für mich eine absolut neue Erfahrung. Einfach wandern gehen und sagen, wow, jetzt ziehe ich mal den Kopf da raus und jetzt gucke ich mal, wo kommt denn eigentlich dieser Wasserfall her? Lass mich doch mal 50 Meter hochsteigen und gucken, wie das da über die Kante kommt. Das sind halt Ansichten, die so erstmal nicht machbar sind. Und dafür hat sich schon gelohnt. Ja, also klarer Spaß. Und Fliegen macht natürlich auch Spaß. Keine Frage. Auch wer nicht fliegen kann, der ist damit bestens bedient. Man muss nichts können. Nichts können. Das Ding macht alles alleine. Unglaublich.
Der ist ja auch primär eine Kamera, ne?
Richtig. Wer Sport fliegen will, der kann auf Sportmodus umschalten, würde ich aber nicht machen. Weiß nicht, ob ich mit einem 1000-Euro-Kopter im Sportmodus rumheizen würde. Das wäre mir dann doch nicht. Dann nehme ich lieber einen selbstgebauten, wo bei jedem Crash maximal 50 Euro Verlust sind. Okay. So viel dazu. Wenn ihr ja noch mehr wissen wollt, könnt ihr das ja in den Kommentaren hinterlegen und dann gehen wir vielleicht noch mal drauf ein. Sonst machen wir mal zum nächsten Thema, oder?
Ja, ich habe von der Weidenflur Norwegens mal ins Büro zu Hause an den Schreibtisch. Ich habe einen kleinen Rahmen vorbereitet, ist falsch. Ich benutze Logitech-Tastatur und das macht vielleicht der ein oder andere auch. Und bevorzugt die Version K750. Link folgt in den Shownotes. Das ist eine solarbetriebene Tastatur, wobei die Solarzelle jetzt eher nicht mein Feature war, was ich brauchte, sondern ich habe gerne so ganz flache Notebook-artige Tastaturen mit so einer Chiclet-Tastenmechanik. Und die Vollformat-Tastaturen, also auch mit numerischem Keypad dran, für Softwareentwicklung ist das sehr wichtig. Dass da gar kein Kabel dran ist, das ist eine Wireless-Tastatur, ist dabei eher unspannend. Der Schreibtisch wirkt aufgeräumter, wenn man ihn aufräumen würde. Aber die Tastatur an sich, Top-Modell, Preisempfehlung von Logitech 100 Euro und im Amazon des Vertrauens so um die 70 Euro, 60 Euro mit Angebot. Soweit zu diesen Tastaturen, davon habe ich zwei Stück, eine beim Kunden auf dem Schreibtisch, eine zu Hause. Alles super, alles spitze, bis die dann irgendwann mal ausfallen. Auch kein Problem, da hat man ja Garantie drauf, also Rechnung rausgekramt bei Logitech, das Ding erstmal registriert und dann geht eigentlich die Odyssee los, die ich kurz berichten möchte, weil was ist denn bitte heute noch mit Logitech los? Das war früher mal irgendwie so ein Magending. Gute Qualität hat seinen Preis, bezahlt man für Logitech gerne mal ein bisschen mehr, dachte ich zumindest. Und dann mit dem Support kein Problem. Schildern Sie mal Ihre Sorge. Ja, die eine Tastatur lud nicht mehr. Also die Akku-Aufladefunktion über die Solarzelle trotz mehrerer Tage im prellen Sonnenlicht hat halt nichts gebracht. Lud nicht. Tatsächlich sagt dann Logitech, nö, kein Problem, schick einfach ein. Gar nicht. Man muss die Tastaturen gar nicht einschicken. Das Problem musste nur geschildert werden. Und dann, ja, wir geben es zur Garantieabteilung weiter. Die hat gesagt, ja, okay, wir schicken Ihnen eine neue zu. Man bekommt dann so ein UPS-Hinweis, nur noch kommt keine Rückmeldung von der Garantieabteilung. Und man hat irgendwie dann ein paar Tage später eine neue Tastatur. Super, Problem gelöst, neue Tastatur. Dann habe ich erfahren, was ein Dead on Arrival ist. Die Tastatur hat quasi, direkt nach Eintreffen, mal exakt gar nichts getan. Sie verbund sich nicht mit dem Rechner. Man konnte die frische aus der Verpackung geholte Tastatur nicht koppeln. Ging nichts. Wieder Logitech Support angerufen. Blöd, kann man nichts machen. Schildern Sie mal den Fehler und registrieren Sie bitte mal die neue Tastatur bei uns im System. Sie sind garantiepflichtig, das ist kein Problem. Wir schicken Ihnen eine neue Tastatur zu, aber schade, die neue Tastatur, die neue K750 ist leider gerade nicht in Stock. Da suchen Sie sich doch bitte mal eine andere Tastatur bis 100 Euro aus. Ja, die einzige Tastatur bis 100 Euro ist die K750 und die ist gerade nicht im Stock. Die nächste wäre die K800, die kostet aber 108 Euro bei euch im Laden oder 109 Euro. Die darf ich mir gerade nicht auswählen. Nach etwas hin und her und Supervisor-Fragen durfte ich mir dann doch die 110 Euro Tastatur auswählen. Die habe ich dann auch zugesendet bekommen. K800 funktioniert seitdem super. Ja. Ausnahmefall kann mal vorkommen, ging aber einen Monat später die andere Tastatur, die ich im Einsatz habe, die andere K700 kaputt. Die beiden Tastaturen kamen nicht aus dem gleichen Produktionsrahmen, die haben beide ein Dreivierteljahr Unterschied von dem Kaufdatum. Gleiches Ding wieder. Tastatur kam zurück. Die hat sich diesmal koppeln lassen, die neue, die sie mir zugesendet haben, war auch diesmal in Stock, super. Aber die Funktionstasten, die mittleren F5 bis F9 oder so, da hatte Logitech spontan ein neues Feature eingebaut, ohne es mir mitzuteilen. Das waren Touchkeys, also die in einer mechanischen Tastatur nur das durch reines Berühren mit den Fingern wurde direkt die Funktion ausgelöst. Das war neu, aber leider nicht so erwünscht. Plus noch ein paar andere Kunststoffgrade total anstrengend. Also die Verarbeitungsqualität dieser Tastatur, die mir da geliefert worden ist, war unter aller Kanone. Habe ich auch moniert. Kein Problem. Schicken wir Ihnen eine neue zu. Ich habe direkt gesagt, pass auf, Freunde, bevor mir jetzt zum zweiten Mal wieder eine kaputte K750 schickt, schicken wir doch eine K800. Damit habe ich schon gute Erfahrungen. Diesmal hatte ich aber nicht das Webformular benutzt, sondern eine freundliche Support-Mitarbeiterin am Telefon. Und das wurde dann auch gleich direkt so durchgewunken und ich habe jetzt hier zwei K800 Tastaturen von Logitech im Einsatz und ich wollte nur mal kurz diesen kleinen Rand über die aktuelle Qualität von Logitech abgeben. Das war's schon.
Aber ich hatte doch Bilder von dir gesehen mit den total zerstörten Kartons.
Ja, tatsächlich die zweite K800 kam an, das ist wahrscheinlich aber dem Transportdienst ja, anzulasten, dass da es sah so aus, als hätte man die Tastatur einmal einem Crashtest unterzogen, also den Karton zumindest. Der Umkarton hatte sich wieder zurückgedehnt, das ging wieder, da hat er drin so Luftpolsterung und der Karton innen drin hatte aber, also die Quetschung des Kartons auf längst war so krass, dass der Karton drin auch ja, die Verformung erfahren durfte. Zum Glück war die Tastatur aber unbeschadet, also die Kartons sahen schlimmer aus als der Inhalt nachher. Also der hat es überlebt, alles gut.
Also nur ein optisches Gimmick.
Genau. Tja, da so viel zu Tastaturen. Aber zurück zu den Reisen. Oliver war ja in Norwegen. Was ist, wenn ich jetzt reise und ich brauche digitale Dokumente? Ist das irgendein Vorteil? Bringt mir das was, Stefan?
Ja, ich bin ja gerade in dem schönen Montgat. In der Nähe von Barcelona. Deswegen auch etwas Hintergrundgeräusche und schlechtes Mikrofon.
Ein bisschen Atmosphäre.
Aber da muss man jetzt mit leben. Ja, wir hatten eine kleine Erfahrung. Meine Frau hat ein Samsung S7 und hatte ein Software-Update bekommen vor kurzem. Also vorgestern. Seitdem geht ihr Telefon nicht mehr. Da sie leider die SIM-Karten-PIN vergessen hat. Wunder, oh Wunder. Ich so, ja, kein Thema, ne? Ist ja alles digitalisiert, sorry. Sie so, na, ich habe das leider noch nicht weggeheftet und auch nicht digitalisiert. Ich so, tja, was soll ich noch tun, außer den Scanner so schön bereitstellen?
Stefan, tut ja die sowas wie die Pins oder so nicht in den Passwort-Safe. Das ist doch eigentlich ein klassischer Fall für den Passwort-Safe. Also das Dokument, wo die ihre Startpin lautet, darum geht es gerade. Das meinst du
genau.
Digitalisieren. Aber die Pin an sich, also ungeachtet dessen, dass man die bei so modernen Mobiltelefonen ja in der Sicherheit erstmal ausstellt, die Pin, dass die gar nicht angefragt wird, das wird ja auf die SIM-Karte gespeichert. Das heißt, man resettet quasi die SIM-Karte mit der PIN. Wäre doch die Start-PIN doch das sofort nacherhalten etwas für den Passwort-Safe, so als Tipp.
In der Regel ist das eigentlich sofort ausschalten und wegschmeißen. Aber ja, Passwort-Safe ist so eine Diskussionsgrundlage bei uns im Haus. Ich nutze es komplett. Für den
nächsten Podcast, ja.
Sie sagt so, ich habe meine Passwörter im Kopf.
Super.
Das war ja auch der Beweis, ne? Seitdem kann sie im Urlaub nur WLAN-Calls machen, also WhatsApp und Co. Das ist eigentlich nur kurz zu dem Thema, wieso ich zu Hause eigentlich alles digitalisiere. Und jetzt habe ich sie, glaube ich, mit ihrem Vorfall, was sie hat, überredet. Denke ich mal. Wobei sie gesagt hat, ich soll mehr WAF-Faktor produzieren zu Hause mit dem Scanner. Ich so, was soll ich denn noch mehr machen, außer einen Scanner, der schwarz ist, der auf einem schwarzen Schrank steht, hinter der Tür, ohne Kabel zu sehen und daneben einen Eingangskorb für Scansachen aufzubauen. Also noch mehr integrieren geht nicht.
WAF. Women Acceptance Faktor, da hast du, glaube ich, schon das Maximum rausgeholt, wie du jetzt beschrieben hast.
Ja, genau. Was sie aber sagte oder meinte, was ich tun soll, wieso genau, digitalisiere ich das nicht ihr?
Das ist tatsächlich noch ein Optimierungs.
Ja, das ist so der Next Level. Ja, das ist eigentlich nur ganz kurz Ausschweif gewesen.
Das Setup ist immer noch der gute alte X500.
Exakt.
Da habe ich auch noch ein Update zu, wenn du durch warst mit diesem Dokument auf Reisen. Aber du hättest jetzt von dort, wo du bist, angenommen, das Dokument wäre digitalisiert worden, unproblematisch Zugriff drauf gehabt. Ja? Du hättest dich über VPN oder ähnliche Möglichkeiten auf deinen Dokumentenstapel einloggen können und hättest dann nach kurzem Suchen das Dokument gefunden.
Genau, ich habe das alles komplett mit DS Cloud. Drive heißt es, glaube ich, mittlerweile. Drive, alles integriert. Das heißt, Volltextsuche und wäre es da gewesen.
Kunden, also die Synology-Lösung der Nextcloud,
quasi genau.
die private Dropbox in einmal Synology-Modus. Da es gerade sehr wolkig ist, um dieses Cloud-Thema mal fortzusetzen, die Status-Update für den EX500, wir hatten ja im letzten Podcast drüber gesprochen mit dem Stack, den du aufgebaut hast, dem Mac, der da bei dir in der VM läuft oder zumindest irgendwo ein Mac mit einer Software draufläuft, die nur als Mac-Software zur Verfügung ist, um diesen Stack der Automatisierung hinzubekommen. Ich habe inzwischen einen Tipp bekommen gehabt, dass es, die Jungs von Fujitsu eine ScanSnap Cloud, schwieriger als ich dachte, anbieten, und das ist ist eine Funktion, wusste ich gar nicht, dass der Scanner da sowas drauf hat, und zwar verbindet man sich mit einer, das kann man mit dem Desktop machen, ist ein bisschen umständlicher, einfacher geht es mit der mobilen Anwendung, einer App, die dann sowohl iOS als auch Android zur Verfügung steht. Man loggt sich dort in diese Anwendung ein, erstellt ein Online-Konto bei denen, das meine ich mit einloggen, und updatet die Firma seines Scanners. Und was der Scanner dann macht, ist, der hat vorne so eine längliche Jetzt-Scannen-Taste, also so eine Rückmeldung-Bestätigen-Taste, und die hat wohl eine mehrfarbige LED drin. Und was die machen ist, der Scanner loggt sich, man öffnet den Scanner, er verbindet sich mit dem WLAN, und er loggt sich oder registriert sich bei der bei deren Server, deren Cloud, und das ist der Vorteil und der Nachteil in einem, weil man nämlich dann die Dokumente ohne einen Computer in irgendeiner Form mit dem Scanner kommunizieren zu lassen, direkt in die ScanSnap Cloud hochlädt. Dort wird das Dokument, es wird als JPEG übertragen, ich habe da mal auf die Ladung gehorcht, wird dann auf den Server hochgeladen. Dort wird OCR ausgeführt, und zwar relativ anständiges OCR, dieses transparente Drüberlegen über die jeweiligen Grafiken, was dann in einem PDF-Format als Ergebnis endet. Und dieses Format, dieses PDF, kann man auf eine auf einen wiederum Cloud-Speicher des Vertrauens hochladen, was weiß ich, Dropbox, Google Drive, Box.com, die haben da verschiedene im Angebot, das ermöglicht dann die Lösung, die du, Stefan, letztes Mal vorgeschlagen hast, einmal in die Wolke auszulagern, also gar nicht mit eigener lokaler Infrastruktur zu betreiben, sondern wenn man mit diesem Laptop nichts am Hut haben möchte und man jetzt keine Probleme hat, seine privaten, wichtigen Dokumente einmal durch die Server anderer Leute zu jagen, dann wäre das sehr einfach funktionierende, sehr einfach aufzusetzende Lösung, und das System versucht auch noch ein wenig aus den erkannten Überschriften des Dokumentes einen Dateinamen herbeizuzaubern, was manchmal zu total witzigen Ergebnissen führt, vor allen Dingen, wenn das nicht richtig erkennt, und versucht auch irgendein Datum zu extrahieren. Also ein paar Mal habe ich mich gewundert, dass die Dokumente, also ich habe das bei mir tatsächlich im Einsatz, und dass einige von den Dokumenten das korrekte Rechnungsdatum im Dateinamen hatten. Das war so ein bisschen verstörend, aber das System macht da so ein bisschen Magic drauf. Das ist meine Empfehlung. Also falls da jemand das vom letzten Mal so umsetzen wollte und für sich zu Hause, einmal mal die Cloud aktivieren.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Einwurf. Ich habe zufällig einen Kollegen, der sich mit DMS auseinandergesetzt hat, Dokumentenmanagementsystem, und das nennt sich EcoDMS. Hat das schon mal jemand von euch gehört?
Das habe ich auch schon getestet. Aus nichts.
Ja. Genau, das gibt es, glaube ich, auch als Docker-Container. Unter anderem. Und er hat, es gibt davon eine Community-Version und eine Pro-Version, die kann man natürlich kaufen. Die Community-Version hat irgendwie einen Monat lang alle Features drin, und die kann man dann irgendwie für 69 Euro im Jahr irgendwie mal klickern. Und scheint wohl einen recht guten Eindruck zu machen. Das OCR ist wohl ziemlich gut davon, und ich glaube, ich werde es mir mal anschauen.
Ist es kompatibel zum Fujitsu ScanSnap EX500?
Das ist eine gute Frage.
Du kannst,
er testet es noch.
Sorry, du kannst Stefan, einen Eingangsordner haben, wo du einfach alles reinknallst und der importiert das.
Das wäre also die gute Ergänzung zu dem, was ich gerade geschrieben habe.
Genau. Also, und ich hatte ja das Echo Demo S schon getestet, längere Zeit her. Auch als Docking-Container, entsprechend Webseite gibt es ja. Die Oberfläche ist echt veraltet. Macht nicht wirklich Spaß, was zu tun. Was ganz cool ist, du kannst Dokumente automatisch klassifizieren lassen. Du musst halt so Rahmen über Vorlagen erstellen, meinetwegen Gehaltsabrechnung. Du hast jetzt Gehaltsabrechnung von der Frau und von dir, die immer gleich aussehen, und da kannst du automatisch erkennen und entsprechend Sachen extrahieren. Ja. Ja, das heißt, der geht mit Regelwerken drüber, welche zuerst zuschlagen dann. Das mache ich jetzt also, entsprechend mit dem Mac. Weil ich hatte dieses Echo DMS nicht genommen, da mir dieses Format zu proprietär war. Weil du hast alles in einer Datenbank drin. Wenn die Software mal nicht mehr geht, in 5 Jahren oder so zum Beispiel, dann kommst du an dein Zeug nicht mehr ran.
Naja, nicht ganz. Es gibt einen Export, also wie ein Backup, wo die Files im Klartext liegen, wie sie noch waren, plus so eine XML-Struktur für die ganzen Metadaten im Endeffekt. Das haben wir uns auch angeguckt. Okay. Auch der, ein Backup und Restore ist so weiter möglich und meiner Meinung nach auch ganz gut, um wieder ein anderes System rauszumachen. Also er popelt quasi aus seiner Umgebung das Ding wieder plain raus. Natürlich heißt das Dokument dann nicht mehr Gehaltsabrechnung 2018, sondern das heißt dann irgendwie kryptisch, und ohne den Metafiles kriegst du das natürlich nicht mehr raus, was es ist. Aber es scheint zu gehen. Das Ding hat einen Web-Client oder eine Web-GUI, aber die scheint noch nicht alles zu können und ist auch nur in der Kaufvariante verfügbar. Und sonst hat es für alle wichtigen Betriebssysteme einen nativen Client. Gut, ist vielleicht nicht so toll, aber es funktioniert im Endeffekt. Also ja, nativer Client heutzutage, wer macht das schon noch?
Ja. Aber wichtig zu wissen, du kannst nur eine Connection gleichzeitig mit einem User. Das heißt, schöne Struktur ist wichtig und du kannst nicht von der Ferne zugreifen. Also mit dem Telefon zum Beispiel.
Gab es da nicht noch einen Android-Client? Weiß ich nicht genau. Würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber
sei doch, gibt es tatsächlich. Okay.
Ja, genau. Okay. Also vielleicht sollte man sich nochmal angucken und vielleicht, wenn jemand mal was drüber weiß,
also wäre vielleicht gar nicht mal so das, die Screenshots stimmen, sieht das ganz cool aus, aber ich könnte wetten, das geht nur mit der Zahlversion.
Ja, also die echt guten Features sind in der Bezahlversion drin. Wie nehme ich der Webclient unter anderem? Das ist halt Mist. Also für mich. Okay.
Naja, ich meine, wenn du wirklich deine Dokumente sauber wegsortiert haben möchtest und die ganze Software, das ganze Paket taugt was, dann wirft man dem Programmierer auch gerne mal ein paar Münzen an den Kopf. Also das ist ja nicht so, dass das Ding jetzt 500 Euro kostet oder so.
Also ich würde es kaufen. Nee, wenn ich nutzen würde, es kostet, glaube ich, irgendwie 200 Euro.
200? Nee, das kostet 69 Euro.
Oh, ja, für einen User.
Ja, wie viele User brauchst du?
Na, mindestens 2.
Wir verlinken die Preisliste.
Genau. Ja, kann man noch mal gucken. Kann jeder selber. Ist ja auch nur gefährliches Halbwissen. Aber ich denke, das werde ich mir noch mal unbedingt anschauen, um mal mitreden zu können bei dem Thema. Weil langsam interessiert es mich eben doch. Ärgert mich jetzt nämlich mal langsam, dass ich viele Sachen eben nicht digital habe. Und die Features oder die Vorteile stehen für mich jetzt langsam so weit, dass ich mich damit beschäftigen möchte.
Den Affiliate-Link zu dem Scanner des MX500, der kommt natürlich auch in die Shownotes, auch für dich, Oliver, falls du dir da mal einen zulegen möchtest. Dieser Scanner ist aber für alle Leute, die jetzt mit Aluhut und Cloud andere Leute nicht so viel im Vertrag haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Software weiterhin auf Computern zu nutzen, Desktop-Systemen, aber die halbwegs Automatisierung fehlt. Und letztes Mal schon, glaube ich, erwähnt war, dass es einfach keine Software gibt, die im Open-Source-Bereich mit diesem EX500 kommuniziert. Wenn dann über den USB-Anschluss, aber wenn dann wie der Stefan zum Beispiel das Ding irgendwo im Eingangsbereich des Hauses hat, wo die Post sortiert wird, dann will man die WLAN-Funktionalität von diesem Drucker verwenden. Und damit habe ich mich auch mal beschäftigt. Das Protokoll ist gar nicht so kompliziert, mit dem das Gerät arbeitet. Es ist was sehr Proprietäres von Fujitsu ausgedacht. Und die Android-Anwendung kann mit diesem Drucker über WLAN kommunizieren und kann auch scannen. Dann fällt in der Android-Anwendung ein JPEG raus oder mehrere JPEGs, wenn das Dokument mehrseitig war. Und ich bin da dran, auf dieser Ebene eine Implementierung im Open-Source-Bereich zu entwickeln, niederzuschreiben, die dann hoffentlich auch da eine Anbindung an, ich habe jetzt mit Tesseract rum experimentiert, das ist ein Open-Source-OCR-System, der auch dieses OCR auf ein Bild und macht daraus ein PDF kann. Tolle Sache, klappt auch ziemlich gut und weiß ich nicht, vielleicht schaffe ich es ja noch vor Weihnachten diesen Jahres da mal ein Paket draus zu schnüren. Und dann kann man das Ganze ohne Wolke betreiben. Das ist aber von mir zu diesem Thema. Ja, wenn man jetzt wieder vom Schreibtisch weggeht und draußen in die weite Welt, dann navigiert man meistens an Stellen, die man nicht kennt, zum Beispiel das schöne Norwegen. Und dann hat man neben Google Maps auch noch andere Apps, die man nutzen kann. Oliver, du hast da doch Erfahrung gesammelt, richtig?
Genau, im Vorfeld haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich hatte in den Raum gestellt, wer benutzt andere Navigationssoftware außer Google Maps? Als Android-User ist man ja leicht verwöhnt, benötigt aber auch natürlich Traffic-Daten, was übrigens sich in den letzten Jahren massiv gebessert hat. Also auch Respekt an Google, die haben schon einiges daran getan. Also mein Datenlimit war nicht durch Navigation aufgebraucht.
Kurzes Update. Das hängt damit zusammen, dass Google in der letzten Zeit, das ist jetzt aber schon ein Weilchen im Progress, wir laden Kacheln nach mit Pixel-Grafik drauf auf. Wir laden die Karte als Vektordaten nach und rendern das im Handy selber. Und Vektordaten verbrauchen natürlich massiv weniger Daten. Also da hat Google schon gute Arbeit geleistet.
Und außerdem das Feature, wenn du auf dem gleichen Bereich bist, lädt er dir Map runter.
Offline. Ja, die Offline-Maps.
Ja. Genau. Offline-Maps ist aktiv, fragt euch, hey, ich sehe jetzt fast zum dritten Mal hier, du scheinst hier zu bändeln, möchtest du deine Pendelstrecke nicht offline laden? Das ist die Offline-Map. Aber ich glaube, das Automatische ist halt tatsächlich auch ein gutes Caching, was die machen.
Okay. Darum ging es mir aber jetzt im Wesentlichen nicht. Bei mir ging es darum, eine Strecke von mehreren tausend Kilometern einfach mal mit einem Parallelsystem zu checken. Hier habe ich mir Waze ausgesucht. Weiß nicht, wird so gesprochen? Ich schätze schon. Was ist Waze? Ist ja mal entstanden, israelisches Startup, glaube ich. Die hatten mal das Teil entwickelt, wurde irgendwann mal 2013 von Google gekauft. Und die Daten von Waze fließen in Google ein, also in Google Maps, nicht andersrum. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Man nutzt also hier die vorhandene Waze-Community, die im Wesentlichen aus normalen Leuten besteht und Aktualisierungen an Karten, aber auch an Point of Interest oder auch anderen wichtigen Sachen vornehmen. Waze sendet permanent oder wenn es sein muss, Positionsdaten und Statusinformationen, um eben die aktuelle Verkehrslage zu bauen. Ich habe also zwei Telefone genommen, nicht mal auf einem Telefon laufen lassen, sondern wir hatten zwei Telefone am Haus und haben immer den direkten Vergleich genommen, gleiche Route eingegeben und berechnen lassen, kürzeste, manchmal sogar noch Mautverbindung rausgenommen. Norwegen ist ja das Land der Mautgebühren. Und wenn man halt, sagen wir mal, für 5 Kilometer irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro Maut bezahlt, dann kann man auch mal drum herum fahren. Die Natur ist sowieso viel schöner. Wie funktioniert das? Fangen wir mal mit dem Platzhirsch Google Maps an. Google Maps routet in jeden Winkel, wo es Straßen gibt, ziemlich gut und ziemlich direkt. Man kann sich tatsächlich darauf verlassen, dort anzukommen, egal wie. Also wenn man ein Ziel eingibt und einfach nur nach Google Maps fährt, wird man irgendwie ankommen. Ob das immer der optimale Weg ist, kann man nicht sagen. Welches dagegen macht genau das Gleiche. Das bedeutet, in der Vorberechnung der Routen gab es nur minimale Unterschiede und die haben sich nur in der Zeit bemerkbar gemacht. Also in einer Tour von, keine Ahnung, 6 Stunden hat Waze ungefähr 5 Minuten länger berechnet. Also so knapp ist der Gegensatz. Das bedeutet, die werden mit ähnlichen Werten ihre Berechnungen durchführen. Wahrscheinlich sogar mit den gleichen Algorithmen, wie auch immer. Okay. Interessant war aber, und das ist eigentlich das Thema, was passiert bei unvorhergesehenen Events, also Straßensperrungen oder ja, Naturkatastrophen oder wie auch immer, oder Unfällen oder sowas. Da sagt man jetzt, gibt keine Straßensperren und gibt auch keine Naturkatastrophen, schade, schade, schade. Stimmt nicht ganz. Am letzten Wochenende lief es ja schön auch durch die Medien. Das war der Waldbrand um den Berliner Raum dort unten, Belitz oder oben von hier aus gesehen. Und das hat den ganzen westlichen Teil der Autobahn ja zugemacht. Vollsperrung, man hat schon im Radio gehört. Google Maps hat ungefähr ja, 20 Minuten später, als es im Radio kam, dass gesperrt wird, aber als gesperrt wurde, sofort eine Neuberechnung der Route um diese Stelle angeworfen, mit natürlich einem kleinen Umweg, aber das geht ja nun mal nicht anders, aber hat sofort reagiert mit allem drum und dran, also perfekt, man ist also nicht in den Stau reingefahren oder musste von der Autobahn runterfahren, sondern schon weiträumig umfahren. Waze dagegen hat man nichts gemacht. Mit Waze alleine gab es erst ca. 1 Stunde später ein Kartenupdate, was aber für den meisten oder für die meisten Fahrer schon völlig zu spät gekommen wäre. Man wäre also voll in den Stau reingefahren und hätte sich dann hinten anstellen müssen, als die Autobahn gesperrt war. Also hier war eine komplette Autobahnsperrung gegeben. Und das hat mich absolut verwundert, weil irgendein User muss doch das mitbekommen haben da drin. Das ist ja teilweise.
Es ist ja eigentlich das System mit, nennt sich ja Social
Drive, ja, genau.
Ist ja deren Slogan, glaube ich. Und da wäre doch so erwartungsweise der erste Nutzer, der da vor dieser Autobahnsperrung steht, nervös an seinem Waze rumdrückt und sagt, hey, hier ist eine Autobahnsperrung und alle anderen fahren nicht in die gleiche Falle. Das ist der Witz von Waze doch eigentlich.
So habe ich es mir gedacht und so habe ich es, bevor wir losgefahren sind, auch hoch und heilig versprochen, hier Waze, der neue Scheiß und alles gut, guck mal hier, wie toll das navigiert, brauchst du nicht mehr Google Maps, nimm mal das hier, ist viel cooler. Hat so nicht funktioniert. Kann ich also so nicht bestätigen. Vielleicht war es ein Einzelfall, dafür habe ich zu wenig benutzt. Mein Gefühl sagt mir, dass Google Maps für mich erstmal das Bessere ist. Das Zweite ist, warum Waze? Naja, die leidigen Blitzer, die könnten ja da auch drin sein. Ja, sind sie aber nicht. Schade, schade. Und zwar, was drin ist, sind die festen Blitzer, teilweise. Vielleicht muss man da noch irgendwas tun. Aber was nicht drin ist, sind mobile. Definitiv nicht. Und da habe ich nicht einen einzigen, und wir sind an einigen vorbeigekommen, wurde gewarnt.
Du redest natürlich jetzt nur für Norwegen, weil in Deutschland sind ja mit Firmen von mobilen Radarwarnsystemen nicht erlaubt. Deswegen
natürlich.
Redest du jetzt ausschließlich
von Norwegen. Ja. Genau, also da war die Wahl eher blitzer.de als Tool, und zwar auch in Norwegen. Witzigerweise, das hat ganz gut funktioniert, unglaublich. Ja. Also der Vorteil von Waze hat sich für mich tatsächlich nicht erschlossen. Keine Ahnung, was es noch kann. Auch die, ja, wenn mein Auto irgendwie rechts war, weil es kaputt war, ein Unfall, das war in Waze zu sehen, meistens. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Feature, was man braucht, weil das ja im Wesentlichen keine Behinderung ist. Die Behinderung wäre gewesen, Straße gesperrt oder Unfall und Stau. Tja, ich werde es tatsächlich jetzt mal noch weiter testen im Stadtverkehr. vielleicht ist dort die Community aktiver und man kriegt dort mehr mit. Aber auf Langstrecken in dünn besiedelten Gebieten ist Maps mit der Datenbasis auf jeden Fall ja, weit vorn, ganz klar.
Ganz zu den Maps noch ganz kurz, was spannend ist, vor kurzem mal einen Artikel gelesen oder einen kurzen Beitrag. Viele Pendler, die nun jeden Tag die gleiche Strecke fahren, fahren das mit offenem, aktiven Google Maps. So tue ich das auch. Ich habe hier pendel hier in Nordrhein-Westfalen zwischen zwei Großstädten und dort habe ich eigentlich, fahre ich fast jeden Tag die gleichen zwei Strecken mit geringen Variationen. Tatsächlich aber auch grob andere Strecken jedes Mal, weil wenn das Google Maps vorschlägt, wenn du hier lang fährst, was unüblich wäre, bist aber 5 Minuten schneller zu Hause, dann kann man sich auch darauf verlassen. Das sind meistens sehr sinnvolle Vorschläge. Also wenn Google Maps sagt, 10 Minuten weniger Zeit, wenn du diese andere Strecke hier nimmst, würde ich da auch blind drauf eingehen. Und das hat habe ich mal im Extrem ausprobiert in Kairo. Man muss dazu sagen, Kairo Autofahren ganz schlimm. Kairo ist ein großer Stau. Außer morgens um 3, dann geht's. Und da ist es so, dass ortsansässige Vielautofahrer, mit denen ich dann unterwegs war, gesagt haben, hier, lass doch dieses Handy stecken, ich weiß, wo es lang geht, ich kenne die schnellsten Strecken. Und wir sagen, nee, komm, lass mal nach Google fahren, bitte, einfach nur so aus Experiment. Und tatsächlich war der Fahrer begeistert von der Effizienz der Google-Anwendung. Da kann man sich ruhig darauf verlassen, das ist gar nicht so falsch. Du hattest das jetzt Langstrecke im Norwegen im Einsatz, Oliver. Wenn man Langstrecken fährt, da hat auch der Stefan, glaube ich, was dazu zu sagen, oder? Bei dir geht es aber nicht um das Navigationsgerät, sondern um das, was drumherum ist.
Ja, genau. Es geht einfach mal darum, oft ist man ja sagt, also nochmal 1, 2, 3. Es geht ja darum, dass immer oft gesagt wird, kleine Autos sind nichts für Langstrecken. Vor allen Dingen nicht mit Kind. Durfte ich mir oft anhören, da ich mir als Firmenfahrzeug einen Audi A3 ausgesucht habe. Genauer gesagt einen Audi S3. Also ein bisschen Spaß dabei. Ne? S steht für Spaß. Ja. Ganz wichtig. Weil Sportwagen ist ja nicht erlaubt. Da habe ich einmal mal das große Navigationssystem mit angeklickt. Ich habe früher immer gesagt, okay, ich fahre ausschließlich mit Google Maps. Das Audi-Navigationssystem hat tatsächlich Google Maps als Map-Overlay dabei und bekommt teilweise auch die Staudaten davon. Das heißt, es ist ein guter Hybrid aus fest verbauten Navigationssystem und Google Maps Verkehrsdaten. Leider nicht Map-Daten, sondern tatsächlich reine Verkehrsdaten. Und wir sind jetzt einfach mal ganz pauschal von Hamburg nach Barcelona gefahren mit dem Auto. Ungefähr 17,5 Stunden oder 18 Stunden. Knapp 1700 Kilometer, glaube ich. Ein bisschen weniger. Und das haben wir mit 2 Personen plus Kind, mit 2-jähriges Kleinkind. Auto war gut vollgepackt, das heißt der Kofferraum vom A3 Sportback war bis zur Hutablage voll. Und der Babysitz war auch ein bisschen, also vorne am Fußraum natürlich ein bisschen voll gestopft. Sonst war alles ganz human. Das ist schon mal, kann ich diejenigen, die Angst nehmen, die für 2 Wochen mal verreisen wollen, und nur ein kleines Auto haben, macht es gerne mit einem kleinen Auto. Das geht alles, kein Problem. Auf jeden Fall sind wir auf dieser langen Strecke, ich glaube maximal einmal oder zweimal in stockenden Verkehr geraten, was das Navigationssystem nicht erkannt hat. Alle anderen Staus oder Vollsperrungen oder Unfälle wurde frühzeitig erkannt, sogar mehrere Minuten vor der Durchsage im Radio. Und hat uns dann entsprechend sozusagen, auch wenn es nur eine Abfahrt war, umgeleitet. Und wir haben einfach mal gesagt, wir vertrauen komplett dem Navigationssystem. Und haben auch in einer Tour gesehen, dass dort die Autobahn neben uns sogar war. Und da stand alles. Da war tatsächlich eine Vollsperrung mit einem Schlag. Die war ganz frisch und das hat natürlich das Navigationssystem erkannt. Das bin ich so nicht gewohnt gewesen von anderen Systemen. Ich hatte vorher eine Mercedes C-Klasse und da war nur so ein TMC Pro drin oder ein TMC, wie auch immer. Und da war natürlich, da hast du Staumeldungen bekommen, wo du schon im Stau drin standst. Da hast du natürlich immer schön mit Google Maps gefahren, weil das nichts gebracht hat. Und da kann ich einfach nur sagen, Bombe. Bei solchen Fahrzeugen würde ich immer Navigation mitholen, aber teste es vorher, weil da kann man auch viel falsch machen. Ne? Das war einfach nur so ein ganz kurzer mal Bericht, was das gebracht hat. Und ja, war auch sehr entspannt. Wir haben das, die 18 Stunden knapp, haben wir über 2 Tage gestückelt und sind dann gefahren.
Stefan, wo bekommt dein Audi die Verkehrsdaten her? Hat der da eine eSIM, eine eingebaute SIM? Oder
ja, genau.
Mit dem Telefon
verbinden, das Fahrzeug oder? Hat eine eingebaute eSIM, das komplett die weltweit, also ich kann damit auch in Aserbaidschan wahrscheinlich fahren, online verbindet zu Audi. Und ich kriege dann Live-Daten von Google. Wenn ich eine eigene SIM-Karte einstecke, muss ich natürlich in den jeweiligen Ländern freigeschaltet sein. Wir sind zum Beispiel in die Schweiz gefahren. Da ist natürlich kein Roaming, weil das kostet Geld. Entsprechend SIM-Karte aus dem Handschuhfach ausgemacht und dann über die Audi eSIM gefahren. Schöner Nebeneffekt ist auch mit der eigenen SIM-Karte. Alle Mitfahrer haben WLAN. Mein Kind konnte in komplett Frankreich und in Spanien auf dem Tablet Filme gucken. Netflix natürlich. Hat gut gepasst.
Der Datentarif?
Der Datentarif mit 6 GB. Genau, das reicht immer aus. Und wenn man fährt, Langstrecke, da buche ich immer pauschal für 5 Euro dieses, dieses Speed-On. Weil leider diese Stream-On-Version habe ich in meinem Vertrag nicht drin.
Stream-On, das ist ein System, wo du verschiedene Streaming-Dienste nicht auf deinen Datentarif angerechnet bekommst.
Genau, da zählt Netflix unter anderem dazu.
Das kann man täglich oder in kleinen Zeiträumen buchen?
Stream-On ist dauerhaft aktiviert. Das heißt, die kompletten Netflix, YouTube und Co., allerdings nur über die App, wird sozusagen von deinem Datentarif nicht berechnet.
Nur über die App heißt auch wirklich YouTube an der Webseite zieht dann am Datentarif?
Also steht es zumindest auf der Webseite und Berichte von Kollegen.
Okay, alles klar.
Aha.
Also warst du entspannt mit deinem S3 Barcelona?
Ja, was ich machen musste, natürlich ein bisschen den berühmten Sound-Aktuator ausschalten, weil diese fancy-schwancy Autos haben ja mal so kleine Lautsprecher im Auto, mit von innen auch cool klingt, nicht nur von außen.
Damit der Sportwagen auch hier
natürlich gleich ausgeschaltet.
Sonst, das ist zwar lustig, um die Jungs zu beeindrucken und vielleicht auch die Mädels, aber um die Ecke kein Problem, aber bis nach Barcelona hast du noch einen Ohrensausen.
Genau.
Wenn man jetzt auf Reisen ist, möchte man doch auch seine Daten sichern, zum Beispiel wenn eine Drohne crasht oder so. Hast du denn da uns was zu berichten, Oliver?
Da habe ich tatsächlich was zu berichten. Das passt ja wieder total deine Überleitung, wie immer.
Überleitung aus der Hölle.
Ja. Datensicherung auf Reisen. Ich hatte vorhin berichtet, 4x32 GB reichen für den Urlaub, haben aber das Problem, wie werden die transportiert? Also man kann ja immer mal verlustig oder es kann ja immer mal ein Verlust auftreten, durch, sei es einfach durch Taschendiebstahl oder man verliert einfach mal irgendwas und so weiter und so fort. Also habe ich mir gesagt, okay, wie immer muss irgendwie ein Backup her. Ein Online-Backup habe ich mir überlegt, aber mangels ungewisser Bandbreite zu riskant, das mit einem 32 GB irgendwo durchs Netz zu schaufeln mit einer unsicheren Leitung im Sinne von Bandbreite, wäre zu riskant gewesen. Wenn ich wüsste, ich fahre an irgendeinem Ort, wo ordentlich Glasfaser liegt oder irgendwas Breitbandiges, dann kann man sowas machen, aber unterwegs eher schwierig. Also auf jeden Fall Offline-Lösung, zumindest primär. Aus alten Fotografierzeiten hatte ich mir ein Gerät ausgesucht, das nannte sich mal Image Tank. Das kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Mhm. Das war früher eine Festplatte mit eine kleine USB-Festplatte, naja, eigentlich eine 2,5 Zoll Festplatte mit einem SD-Card-Reader, beziehungsweise damals noch ein CF-Card-Reader. Da hat man die Karte reingesteckt, hat genau einen Button gedrückt und dann hat es dort kopiert. Es wurde im Prinzip die komplette Karte, so wie sie war, einmal 1:1 Kopie auf die Platte, in ein neues Verzeichnis mit Datum versehen und fertig. Okay, man hatte davon ein schickes Backup, die Karte konnte benutzt werden oder gelöscht werden. Das gibt es aber so heute erstmal fast nicht mehr oder wenn zu einem Preis, das, was ich für schlimm halte. Ich habe natürlich ein paar Tests gemacht vorher. Jetzt muss ich mal gucken, von wem war das? Von Raff. Ach, ich gucke nochmal. Schreib's euch rein. Hat nicht funktioniert. Also die Geräte heutzutage geben keinen Status zurück. Wird jetzt kopiert? Ist der Copy-Vorgang okay? Ist hier nochmal ein Verify drüber gegangen oder sonst irgendwas? Also ziemlich unsichere Sache. Des Weiteren, ein Mobilgerät sollte nicht mit, also kein Notebook oder Tablet, einfach aus Gewichts- und Platzgründen wollte ich das nicht machen. Und die letzte Variante war mein Telefon. Telefon hat natürlich nicht so wahnsinnig viel Speicher, dass ich dort 4x 32 GB irgendwie wegsichern konnte. Also habe ich eine SSD in 2,5 Zoll Wechselrahmen eingebaut und mit einem OTG-Adapter am Handy angeschlossen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kriege ich die Karte dahin? Brauche ich einen zweiten USB-Anschluss? Mhm. Und jetzt kam eigentlich die Schwierigkeit. Stefan, Entschuldigung?
Ich dachte spontan über einen USB-Hub nach.
Genau, und der USB-Hub. Und das hat mich tatsächlich ein paar Tage testen gekostet. Ich habe hier einige rumliegen, ja, so aus alten Zeiten, USB 2, USB 3, was man so hat. In einem Steckplatz war dann der SD-Card-Reader, Micro-SD-Card-Reader, auf dem anderen war dann die USB-Platte und der USB-Anschluss ging dann über den OTG-Adapter ins Telefon und dort klassisch, wie wir halt sind, mit dem Total Commander von A nach B einmal kopieren. Tests gemacht. So, und ich hatte unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Werte und konnte es mir einfach nicht erklären. Manche USB-Hubs haben eine Stunde gebraucht und manche gingen relativ flink. Warum? Weiß ich jetzt im Nachhinein. Stefan?
Ja, kurz, ich wollte noch einwerfen, weil das, du machst ja schon drüber, für unsere Apple-Benutzer, die zuhören, die Apple nutzen, OTG, das ist ein System, da kann man nicht bloß das, was Apple denkt, was man anschließen kann, sondern kann man ganz viele Peripherie an ein Android-System anschließen, unter anderem auch alles, was über USB anschließbar ist, hubmäßig auch erweitern, Festplatten, Mäuse, Tastaturen, GPS-Empfänger, alles Mögliche. Das ist meistens nur so Nerd-Spezialsachen, aber hier gerade ist es total spannend, weil es ja um die Datensicherung geht und Fernsteuerung mit Mobiltelefon. Ich wollte es nur als kleinen Erklärbär-Einschub einwerfen, weil unsere Zuhörer, die Apple-Geräte benutzen, kennen sowas nicht, weil da geht das ja nicht.
Oh, da werden jetzt die Apple-Benutzer gleich wieder sagen, ja, geht doch, da brauchst du nur 1.000 Euro einwerfen und dann geht das irgendwie so.
Genau, meine Schieße.
Genau. Okay, und ich habe einen Mini-Hub gefunden, der eine externe Stromeinspeisung hat. Und das war tatsächlich der Effekt, den ich dann rausgekriegt habe. eine Micro-SD-Karte scheint wahnsinnig viel Strom zu verbrauchen. Ich habe diese Micro-SD-Karte von SanDisk nicht ohne externe Stromversorgung über den OTG-Adapter sinnvoll zum Laufen gekriegt, mit einer sinnvollen Geschwindigkeit. Nachdem ich das am USB-Hub dran hatte und den über Fremdspannung gespeist habe, lief alles flink und ging wunderbar schnell und stabil ohne Abbrüche. Total krass. Und jetzt kommt der Knaller. Dieser kleine 4-Port-USB-Hub von Digitus, der kostet, ich muss mal gerade gucken, der kostet keine 10 Euro. Der, also fast nichts. Und warum ist der so cool? Der hat zufälligerweise eine 5-Volt-Einspeisung. Aha, 5 Volt, da klingeln doch schon wieder die Ohren.
Klingt nach
5 USB. Volt kommt da aus. Bitte?
Klingt wie USB.
Das klingt wie USB. Also mal schnell ein kleines Kabel gezaubert, den Lötkolben rausgeholt und ein Adapterkabel gefummelt, welches dann direkt in die sowieso vorhandene Powerbank reingeht und schon hat man eine mobile Datensicherung. Also wärmstens zu empfehlen für so eine Geschichte, einen klassischen OTG-Adapter vom Chinamann oder was man halt so rumliegen hat, plus dem Digitus 4-Port-Switch USB 2 reicht völlig aus, weil Telefon macht ja sowieso kein USB 3. Damit vielleicht mal als Wert grob.
Also deins jetzt.
Ja, meins jetzt, Entschuldigung. Es gibt ja welche. Hust. 32 GB sind dann in ca. 20 bis 25 Minuten tatsächlich kopierbar. Das hört sich jetzt wahnsinnig langsam an, aber wenn man abends sowieso anfängt, die ganzen Bilder nochmal zu sichten und Akkus zu laden und irgendwie die Technik wieder fit für den nächsten Tag zu machen, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Somit hatte ich ein Backup komplett, und zwar ein tägliches Backup auf der SSD, die habe ich im Auto verstaut, und die anderen Karten, wo die Daten dann im Original drauf waren, hatte ich tatsächlich im Rucksack. Somit war erstmal die Verlustangst der Daten ja weitestgehend eigentlich eingeschränkt. Gibt sicherlich noch andere Varianten. Die Geschichte ImageTech, jetzt habe ich auch von RevPower, jetzt habe ich es wieder den Namen, hatte ich ein Gerät da. Und also es war unglaublich, aber ich will jetzt kein Produkt hier kaputt reden oder so. Also was Schlechtes habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Von so eine schlechte App dazu, das war das Allerschlimmste. Also wenn man schon dann auf den Webclient umsteigt, weil die App so grottig ist, dann hat das schon echt viel zu sagen. Na gut. Ja. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Thema irgendwann.
Ja, bitte. Das klingt durchaus spannend. Ein kleiner Rand darüber. Du hattest, ich vermute mal, vorher recherchiert gehabt, ob es Geräte gibt, die diese Funktionalität in einem abbilden, also dieses berühmte SD-Karte rein, Knopf drücken, alles wird auf die Platte gedumpt und mit einer Verifizierung und dann ist alles gut. War früher image-tank-mäßig ja State of the Art. Bedarf gibt es heute immer noch, aber du sagst, das gibt es nicht mehr oder ist es so unverschämt teuer, dass es. Kann ich also, mir gar nicht vorstellen, dass der freundliche Chinese da nicht irgendwie eine Lösung parat hat.
Der freundliche Chinese konnte nicht schnell genug liefern, wenn ich da hätte noch was ausprobieren können müssen. Du weißt ja, wie das ist. So eine Planung geht ja dann irgendwie, was brauche ich noch, Tage vorher los. Ja, von RevPower hatte ich was.
Eine Woche.
Ja, okay. Genau. Und von RevPower, die State of the Art sind im Prinzip kabellose SD-Kartenreader. Und die haben eine Funktionalität, dass sie im Prinzip noch einen Wi-Fi-Router dabei haben und man hat eben einen Wireless-Extender und Tralali so ein Zeug. Aber der eigentliche Speicher ist nicht im Gerät, sondern ist wieder über USB. Also im Endeffekt ist es tatsächlich wirklich nur ein akkubetriebener SD-Card-Reader. Mhm. Und den Akku, den kannst du dir sparen, weil der betreibt ja nicht die das USB-Device dahinter, oder doch eben für den Kopiervorgang schon, aber das ist eher dafür gedacht, dass es ein Wi-Fi-Router ist. Hm. Ich glaube, der Anwendungsfall ist ein anderer. Der Anwendungsfall ist, wir wollen mal kurz irgendwie Daten scheren oder über ein Internet, und man hat jetzt kein sondern man liegt auf Wiese, dann ist man dort ein WLAN, hat dort einen Web-Client und kann dort Daten und andere ist auch, also so ein Schichten ist das mit WLAN umrouten und sowas. Aber die eigentliche Funktionalität, Daten wirklich, ich will nicht sagen revisionssicher, wegzukopieren, habe ich nicht gefunden. Das ist jetzt irgendwas, also diese scheint nicht mehr gebraucht zu werden, Image-Tank.
Da gab es mal so Platten von Intenso, glaube ich. Das geht auch. Muss man vielleicht mal testen. Irgendwie so 80 bis 100 Euro.
Haben die einen SD-Kartenreader dran oder was?
Ja, genau. Das ist eine Terabyte-Platte. Und das ist ein SD-Kartenreader. Ich glaube sogar noch ein LAN-Port. Und das Ding wird per USB-C befeuert.
Okay, was mir da fehlt, ist die klassische Anzeige, ist dieser Kopiervorgang durch. Also dieser RAFPower hat auch kopiert, aber der hat das mit einer LED signalisiert. Und zwar, wenn du, die war dann einfach aus und heißt dann aus, ich bin fertig mit Kopieren, oder heißt aus, es gab einen Fehler. Es gab also quasi so keinen Verify. Man benötigt irgendwie so ein Mini-Display.
Kann man sich vielleicht um Daten, du machst Arduino was basteln?
Ja,
so, aber da hast du wieder so einen großen Kasten und dann
Stromversorgung. Genau. Und
so. Also es gibt von Intenso tatsächlich ein Gerät, das nennt sich Intenso Memory to Move Pro, externe Festplatte mit integrierten Kartenlesegerät. Da kostet der Terabyte allerdings happige 87 Euro. Das gute Stück hat allerdings USB 3.0 und hat überflüssiges Wi-Fi dran. Das heißt, es stellt wahrscheinlich, ich vermute jetzt frech, den Inhalt auch über ein aufgespanntes kabelloses Netzwerk zur Verfügung. Hat neben dem SD-Kartenleser auch eine RJ45-Buchse dran. Also hängen die Platte doch direkt als NAS ins Netz. Ich sehe gerade Media Server DLNA ist auch mit dabei. Das ist so eierlegende Wollmilchsau, will man gar nicht. Hat allerdings auch mehrere LEDs dran, die vielleicht sogar auch einen erfolgreichen Kopiervorgang bestätigen.
Ja.
Müsste man mal klicken.
Müsste man mal klicken, und vor allem kann man das Ding betreiben ohne App. Das Ding, was ich hatte, weil wenn ich mir das jetzt angucke, fehlt dieser Copy-Button, sondern das Ding hat nur einen Power-Button. Das bedeutet, du musst dein Telefon in das lokale Wi-Fi dort reinhängen von dem Ding und kannst dort den Kopiervorgang starten. Bloß wenn ich damit mein Telefon blockiere, weil das ist ja dann in dem Wi-Fi drin, dann kann ich auch gleich das Telefon zum Kopieren nehmen.
Also müsste man sich ein Arduino, eine SSD und ein Powerbank zusammenlöten.
Ja, sowas. Aber ich glaube, also diese Generation von Geräten gab es schon mal. Das kann ja, nicht das sein, ist, dass es die nicht mehr gibt. Irgendwie.
Also, war das,
ja, das war doch schon mal alles. Total witzig. Also vielleicht muss ich auch nochmal suchen.
Es war damals eigentlich spannend, als die SD-Karten halt mega klein waren und die ganzen Profi-Fotografen auf SD, also digital, und ihre SD-Karten halt nochmal wegsichern wollten. Also
nicht
mehrere Filmrollen, sondern mehrere SD-Karten gehabt, also wirklich die großen auch. Ne? Du hast eben sogar von CF gesprochen, Compact-Flash. Da gab es diese hübschen Mappen, wo man die ganzen Kärtchen so reinstecken konnte und alles so Zauber. Damals. Das ist eigentlich jetzt irgendwie komisch, dass es das gar nicht mehr gibt, weil der Bedarf jetzt ist eigentlich immer noch da. Ich meine, die Leute haben zwar, was weiß ich, 256 Gigabyte große SD-Karten in ihren Handys drin, aber SD-Karten nochmal auf eine Festplatte wegsichern, dass es jetzt komplett verschwunden sein soll vom Markt, das ist schon merkwürdig.
Ja. Also es gibt so einen digitalen Fotospeicher, nennt sich das Ding hier, 500 Gigabyte für 129 Euro.
Yay.
Naja, genau deswegen, so ein OTG-Adapter kostet irgendwie 2-3 Euro. Festplatte lag rum. Fand ich jetzt erstmal nicht so schick. Viel Kabel, aber funktioniert auch. Beim nächsten Mal muss ich das Thema nochmal irgendwie genauer angehen. Da muss es was geben und für genau diesen Anwendungszweck. Das, und der Anwendungszweck steigt ja immer mehr. Die ganzen Kopter- oder Drohnenpiloten haben doch genau das gleiche Problem. Die kaufen sich doch nicht 20 irgendwie Karten. Ah, hier gibt es noch einen. Hyperdrive. Für nur 349 Euro.
Das wird ja immer günstiger. Ich
ja, genau.
Auch zwei. Kurzer Nachtrag zu den OTG-Adaptern. Ich habe mir eine drehende Festplatte.
Aha.
Ja, ich weiß, sowas Altes gibt es noch.
Ich überlege gerade noch, ob es sowas noch gibt.
Ja, tatsächlich. Also es gibt Leute, die, also tatsächlich ja. Die wollte ich schlicht und ergreifend einfach an meinen OTG-Adapter anstecken und sie daran betreiben. Das scheitert aber, wie bei dir eben, mit den SD, die sehr viel Strom ziehen beim Kopieren, daran, dass der Initialstromverbrauch einer solchen mobilen Festplatte so hoch ist, dass die Modelle oft mit zwei Kabeln ausgeliefert werden. Ihr kennt das vielleicht noch von früher. Die haben dann zwei USB-Stecker, weil der nur da auf 500 mA spezifiziert ist und mehr darf da nicht Strom gezogen werden. Und jetzt hat man am Handy aber nur einen einzigen OTG-Anschluss und wird da die Festplatte angesteckt, startet schlicht und ergreifend nicht, weil zu wenig Strom da rauskommt. Die Lösung war, einen USB-Stecker zu nehmen, der in Y-Bauweise, also einen OTG-Adapter zu nehmen, der in Y-Bauweise einen zweiten Stecker raus hat und über den einfach nur da die Stromzuführung geroutet ist. Das heißt, man steckt die eine Seite ins Handy, die andere Seite in die Festplatte und den dritten übrig gebliebenen steckt man in einen Netzteil, was dann im Idealzustand mehr als nur 500 mA ausliefert, ein USB-Netzteil. Und dann klappt es auch mit der Festplatte. Also was gibt's? Der freundliche Chinese liefert das ein für ein paar Euro über den Teich und das erfüllt genau diesen einen Zweck. Aber dein Digitus USB-Hub, der ist natürlich noch eine Spur cooler. Jetzt musst du noch das Kabel, was du dir da gelötet hast, zur Verfügung stellen.
Das Witzige ist, das Kabel kann man auch beim Chinesen kaufen, weil das Testkabel, was ich hier hatte, ist ein Stromversorgungskabel für ein anderes Gerät, was tatsächlich auf einer Seite ein DC-Niederstrom-Rundstecker hat und auf der anderen Seite USB. Also man kriegt genau das auch so zu kaufen.
Genau so konfektioniert, dass es für dieses Digitus-Gerät passt.
Ja,
dann
so ist es.
Erwarten wir natürlich freudig den Link in den Shownotes.
Richtig. Kriegt ja kein Problem. Kostet auch nur irgendwie keine 2 Euro. Es passt auch auf jeden Fall sehr gut und passt und hat sich bewährt. Ich glaube, ich werde auf der Lösung auch bleiben, weil günstiger geht's nicht und ja, man kann, ist flexibler und du kannst ja noch, ist ja egal, ob du Micro-SD-Karten. Ich habe noch von meiner Canon-Kamera die normalen SD-Karten gleich mitgesichert. Ist ja egal, was du dran hängst für einen Adapter. Und ja, das lief schon gut.
Ideal wäre jetzt noch von direkt ein Kabel zu haben, was von Mini-USB auf USB-C geht. Ist das eklig.
Warte, von Mini-USB?
Ja, nicht Mikro, sondern von Mini. Also der Digitus hat als Eingang, also der Hub selber schließt man ja an, genau. Da ist ja ein Kabel dabei, was Mini-USB auf ganz normal USB-A hat, dass du dann in deinen OTG-Adapter steckst, der einfach nur ein USB groß A auf, oder B wäre das dann, egal, nee, A, auf dein USB-C ist und das Kabel direkt schon zu haben, wäre spannend. Dann bräuchte man hier noch so einen extra Nupsi. Aber wahrscheinlich liefert der Chinese. Der macht das. Ja, das war's, glaube ich, für heute, oder? Stefan, hattest du noch irgendwas zu ergänzen?
Nein.
Super. Ich glaube, heute auch. Wir haben wieder eine gute, lange Sendung produziert. Ja. Alle Themen durch.
Genau.
Wir werden berichten.
Wie es mit dem Kopf dann weitergeht. Genau, ob du überhaupt den neuen Kopter bekommst, ja, klingt ja erstmal gut soweit. Wir werden uns auch Mühe geben, die Episode 4 noch dieses Jahr rauszubringen. Toi, toi, toi. Mit neuen spannenden Themen. Und das Schöne ist, wenn man ein bisschen sich Zeit lässt, dann kommen interessante Themen. Wird schon. Genau. Schreibt doch, wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt. Also der unser Blog, unser Feed hat eine Kommentarfunktion, die kann man benutzen, wenn man möchte. Und ansonsten war es das für heute.
Okay, na dann.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Dann tschüss.